ARD.
HR Info Kultur.
Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead.
And I like Nirvana very much.
It's better to burn out than to fade away.
Nicht nur Patti Smith mochte Nirvana sehr, sie waren vielleicht die letzte mythische Rockband, die letzte Stimme einer Generation, ob sie das Etikett nun wollten oder nicht. Das wird jetzt noch klarer, 30 Jahre nach Kurt Cobains Tod. Rock existiert weiter, aber er altert mit seinen Fans. In den Charts und in der Jugendkultur dominieren Pop, R&B und Hip-Hop. Kurt Cobain bleibt der geniale Songschreiber und Musiker, aber der tragische, exzessive, sich selbst verbrauchende Anti-Held, der scheint irgendwie von gestern. Heute ist man nicht einfach exzessiv, sondern eher achtsam. Und die Musikstars tragen Suchtprobleme und Tourstress nicht auf und hinter der Bühne aus, sondern in der Therapie. Oder ist das vielleicht nur ein neuer Mythos? Darum geht es heute in HR Info Kultur. Mein Name ist Rainer Dachselt. Ich schwöre, ich habe keine Waffe, sang Kurt Cobain in Come As You Are. Eine von den vielen Songzeilen, die nach seinem Tod mit düsterer Bedeutung aufgeladen schienen. Denn er hatte ja doch eine. Der Musiker wurde am 8. April 1994 tot in seinem Haus am Lake Washington gefunden, neben ihm ein Gewehr. Etwa einen Monat vorher hatten Nirvana in München ihr letztes Konzert gegeben. Und in Frankfurt waren sie auch gewesen. Im November 1991, als sie gerade groß herauskamen.
Sein Dilemma hat Kurt Cobain selber gut zusammengefasst. Ich wollte bewundert werden wie John Lennon, aber so anonym sein können wie Ringo Starr. Ich wollte nicht der Frontmann, aber ein Rock'n'Roll-Star sein. Doch, da ist die Lawine schon am Rollen. Und da sind Nirvana schon Popstars wider Willen. So richtig los geht das 1991. Da spielt die 1987 gegründete Band auch ihr einziges Konzert in Frankfurt, in der komplett ausverkauften Butch Cup.
Das war ja kurz nach Erscheinen der Nevermind.
Erinnert sich die Frankfurterin Sigrid Pfeffer, die damals vor Ort war.
Und man hat schon gemerkt, da passiert irgendwas. Also da lag was in der Luft und ja, schon vom ersten Stück an ist die Stimmung förmlich explodiert und ja, das war eins der magischsten Konzerte, die ich jemals erlebt habe.
Das Grunge-Etikett, das die Musikkritiker Nirvana Ende der 80er aufpappen, das mögen Kurt und seine Mitspieler Dave Grohl und Chris Novoselic gar nicht. Aber es wird ihr Ticket zum Erfolg. Mit verzerrten Gitarren, introspektiven Texten, mit Wut und Sozialkritik. Und eine frustrierte Generation findet tatsächlich ihren Sound. Und ihren Anti-Helden. Auch den hat Sigrid Pfeffer noch vor Augen.
Ich war relativ weit vorne und ich habe Kurt Cobain in Gänze gesehen. Und die hatten nicht so dieses Rockstar-Gepose. Sie haben mit Leidenschaft gespielt, aber das ist für mich was anderes als dieses Alpha-Männchen-Gepose.
Der schluffige, eigentlich schüchterne Cobain als Kontrast zu damaligen Rockmachos wie Guns N' Roses. Dieses Bild zeigt die Band auch bei ihrem MTV Unplugged 1993. Da hockt Cobain mit fettigen Haaren und einer Strickjacke wie aus dem Altkleidersack und singt fragile Lieder. 13 Millionen Mal verkauft sich der Mitschnitt und die angesenkte Jacke wird 2019 für $334.000 versteigert. Für die Frankfurter Autorin und Bloggerin Isabella Kaldart, die gerade bei Reklam den Band 100 Seiten Nirvana veröffentlicht hat, ist speziell das Unplugged ein Anknüpfungspunkt für jüngere Generationen.
Ich glaube, das ist so relativ nah bei Nevermind, die Tür öffnet zum Nirvana-Universum, weil man da sieht, wie rau und verletzlich oder wie auch immer die Musik dann sein kann oder ist.
Oh no.
Auch die Nirvana-Songs Smells Like Teen Spirit und Come As You Are werden noch täglich millionenfach gestreamt.
Come as you are, as you were.
Für Isabella Caldart auch heute noch ideale Teenager-Songs.
Dann hat man so das Gefühl, okay, ja, das nimmt mich mit und das erwischt mich gerade in der Phase, wo ich auch dagegen bin und so. Und ich glaube, sowohl von der Message, die man, auch wenn man den Text vielleicht nicht versteht, so unterschwellig schon mitbekommt, als auch einfach von der Energie, dass die Musik zeitlos ist und dass es, denke ich, auch weiter so sein wird.
Und als Energie lebt das Vermächtnis von Kurt Cobain definitiv weiter.
Melanie Aschenbrenner über Kurt Cobain in Frankfurt. Die Energie, von der sie spricht, das war erstmal die Musik der Underground-Szene von Seattle, Ende der 80er. Schmutzige, verzerrte Gitarren, wüste Akkordfolgen aus dem Punk und düstere, melancholisch-aggressive Texte. Aber Nirvana waren nicht viel mehr als Local Heroes in Seattle, bis zu diesem Song. Smells Like Teen Spirit kam im September 1991 heraus und wurde zu einem der populärsten Songs der Rockgeschichte. 2014 werden Nirvana und Cobain in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und Stipe, der Sänger von R.E.M., beschreibt in seiner Laudatio diese Wirkung der Band.
It is the highest calling.
Es ist die höchste Berufung für einen Künstler, einen Augenblick festzuhalten, den Zeitgeist zu treffen, unsere Kämpfe, unsere Wünsche, unser Begehren auszustellen und die Zeit, in der sie leben, umfassend auf den Punkt zu bringen.
Kurt Cobain war diese Identifikation eher unheimlich. Er ist das, der alle unsere hübschen Lieder mag und gerne mitsingt und gerne mit seinem Gewehr schießt. Aber er weiß nicht, was es bedeutet, gibt er in diesem Lied den Fans mit. Aber das ist alles längst vergessen. Heute wird die Geschichte von Nirvana und Kurt Cobain vom Ende her erzählt. In einer Zeit ohne Handys wird Kurt Cobain erst nach Tagen tot gefunden. Und es gibt natürlich bis heute Mordgerüchte, aber eigentlich gehen fast alle von Suizid aus. Denn es gibt einen Abschiedsbrief, der mit einer Songzeile von Neil Young endet. It's better to burn out than to fade away. It's better to burn out than to fade away. Es ist besser auszubrennen, als langsam zu verlöschen. Neil Young könnte das heute noch singen, mit fast 80. Aber bei Kurt Cobain wurde es als eine Art Vermächtnis verstanden. Die zynischen Pop-Theoretiker bei der Zeitschrift Spex nannten ihn den ersten MTV-Toten und rückten den Suizid in die Nähe einer Inszenierung. Andere pflegten die Legende vom Frühvollendeten, der abtrat, als seine Zeit vorbei war. Tatsächlich hatte Kurt Cobain chronische Magenschmerzen und war abhängig von Schlafmitteln und Heroin. Er hatte außerdem depressive Phasen und äußerte sich regelmäßig verächtlich über seinen Ruhm und den der Band. Im Abschiedsbrief beschreibt er sich als eine Art Verräter an den Fans.
Ich verspüre seit Jahren keine Begeisterung mehr dabei, Musik zu hören, zu machen oder zu schreiben. Ich fühle mich über alle Maßen schuldig deswegen.
Und dann noch das hier.
Tatsache ist, ich kann euch nichts vormachen, niemandem von euch. Das schlimmste Verbrechen, das ich mir vorstellen kann, ist, Leute zu betrügen, indem ich etwas vorspiele und so tue, als hätte ich 100% Spaß. What else should I be?
All about. Ich kann mich einfach nur entschuldigen, singt er hier. Das klingt nicht nach Frühvollendung oder einem inszenierten Abgang, sondern eher nach Depression und schwerem Überdruss am Dasein als Rockstar. Ja, und da sind vielleicht die Fragen, die so gestellt werden, die falschen. Warum hat er das getan? Ist seine Frau schuld? Sind seine Freunde schuld? Und was hat das alles zu bedeuten? Wir sollten doch lieber fragen, warum hat ihm keiner geholfen? Professionell. Heute gibt es Menschen, die da in Frage kämen. Und mit einer von ihnen habe ich gesprochen.
Mein Name ist Anne Löhr. Ich bin Psychologin und Therapeutin, habe eine Praxis in Berlin und ich habe mich auf die Arbeit mit Personen aus der Musikbranche spezialisiert. Das heißt, die Arbeit mit Artists, die Arbeit mit Bands, aber auch die Arbeit mit zum Beispiel BookerInnen, Managements und Labels.
Also sind Leute in der Musikbranche deutlich gefährdeter als andere?
Es gibt nicht so viele Studien zu diesem Thema. Die Forschung beginnt da gerade erst. Es gibt beispielsweise in Deutschland jetzt gerade eine Studie, die erhoben wird in der Charité zum Thema psychische Belastung bei MusikerInnen. Aber es ist noch so ein bisschen offen, wie weit spielen Persönlichkeitsfaktoren, ist jemand vielleicht besonders sensibel oder wenig stressresilient und wie reagiert dann so eine Person eben auf diese besonderen Belastungen. Da gehört zu, dass die Karriere einer Musikerin einfach total mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden ist. Man weiß nie, ob das, was man macht, irgendwie den Trend trifft, ob das jemand hört. hören möchte und wie lange vor allen Dingen. Natürlich gibt es sehr viele Personen, die auch sehr prekär leben erstmal. Man arbeitet zu komischen Zeiten meistens, viel nachts und am Wochenende. Und Einsamkeit beispielsweise spielt auch eine Rolle, unter vielen anderen Faktoren.
Sie sind unter anderem in dem Netzwerk MITC, Music Industry Therapist Collective, also Therapeutenkollektiv für die Musikindustrie, übersetze ich mal frei. Die sind die Berliner Außenstelle, wenn ich das so vereinfachen darf. Es gibt aber auch in Nashville, London, Los Angeles und so weiter lauter Fachleute. Ist das so eine Art, ich sag mal, weltweites Burnout- und psychische Krankheitsfrühwarnsystem? Und wenn irgendwo was passiert, ist gleich Hilfe zur Stelle?
Genau, also es wurde gegründet in UK, bin jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, dabei. Und es sind alles Personen, die praktisch aus der Musikindustrie kommen. Das heißt, Ahnung haben, ich sag mal, von den Gepflogenheiten, ja, von dieser Bubble, von dieser vielleicht auch manchmal etwas speziellen Kultur, die dort herrscht. Und zusätzlich eben eine klinisch-psychologische oder therapeutische Ausbildung haben und eben anbieten, dass sie mit diesen beiden Expertisen eben genau den Menschen aus der Branche besonders gute Hilfe anbieten können. Wie gut kann ich das ab, wenn ich mit Stress konfrontiert bin? Habe ich eine sogenannte Prädisposition? Das heißt, bringe ich biologisch etwas mit, wie zum Beispiel, dass ich suchtgefährdet bin? Und wenn ich dann mich in Etablissements aufhalte oder in einer, sag ich mal, Kultur in der Musikbranche, wo ja Alkoholkonsum und Drogenkonsum immer noch sehr stark normalisiert ist und auch der Zugang relativ einfach ist, dann kann das natürlich schneller passieren, dass ich sozusagen diese Sucht entwickle im Zusammenhang oder als Coping-Mechanismus.
Ja, ist das denn eine große Schwelle für die Künstlerinnen und Künstler, zu Ihnen zu kommen? Weil Sie sagen, das ist natürlich gang und gäbe, da wird getrunken, da werden alle möglichen Drogen verabreicht, das ist ja nicht nur ein Klischee. Müssen die sich dann sehr überwinden, um zu kommen? Oder ist das eine Sache, die mittlerweile anerkannt ist, dass man dann einfach sich auch Hilfe sucht?
Es ist sehr viel anerkannter als noch vor einigen Jahren. Da hat es wirklich eine, finde ich, sehr, sehr positive Entwicklung gegeben. Ich kenne viele Managements, die sagen, von vornherein möchten wir unseren jungen Artist schon jemand an die Seite stellen, weil wir wissen darum, wie schwierig das wird. Ja, also es gibt Luft nach oben, sicherlich, aber da hat sich wirklich viel verändert.
Ein Kollege von Ihnen hat das mal gesagt, meiner Meinung nach werden Menschen nicht trotz ihrer seelischen Narben und psychischen Auffälligkeiten berühmt, sondern wegen ihnen. Und der ist da sicher mit dieser Auffassung nicht alleine. Also ich glaube, viele Leute denken, naja, um sich da hinzustellen vor so vielen Leuten überhaupt, um sich auszudrücken, um sich auszuschütten, um kreativ zu sein, muss man auch ein bisschen krank sein. Ist da was dran oder ist das eher Mythos?
Ich finde, das darf man auf gar keinen Fall in einen Pott werfen. Weil mit Krankheit ist ein Leidensdruck verbunden und dann geht es den Menschen schlecht. Wenn ich aber exzentrisch bin, was ja durchaus im, zum Beispiel im Rock, aber auch im Hip-Hop und so weiter eine Rolle spielt oder so insgesamt in der Popmusik, dann heißt es ja nicht direkt, dass ich krank bin, sondern es heißt erstmal, ich bin vielleicht unangepasster oder besonderer. Jeder, der selber Musik macht, weiß, dass das ja erstmal einen entstressenden, wenn also vielleicht sogar auch heilenden Einfluss hat. Niemand macht ja Musik, weil es ihn quält. Es gibt ja auch sehr viele kreative Leute, die werden, finde ich, bei diesen Aussagen immer ein bisschen vergessen, die ihre Kreativität aus einer Offenheit für Neues oder auf einen bestimmten Blick auf die Welt oder eine bestimmte Sensibilität ziehen. Aber das muss nicht gleich eine psychische Erkrankung sein.
Es gibt eine etwas poetischere Formulierung für diesen Verdacht, dass es zumindest nah beieinander liegt. Also ich habe es zuerst bei Tom Waits kennengelernt. Der singt, if I exorcise my devils, my angels may leave too. Also wenn ich die Teufel austreibe, dann gehen die Engel gleich mit. Das ist allerdings von Tennessee Williams und von Rainer Maria Rilke so ähnlich überliefert. Also es gibt dann eben auch unter den Künstlern den Verdacht, dass die Dinge nah beieinander liegen.
Ja, dieses Genie und Wahnsinn ist ja auch ein Mythos oder zumindest etwas, wo man immer wieder drauf stößt. Es gibt keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu. Natürlich muss man die Künstlerinnen ernst nehmen, wenn sie sagen, ich kenne das auch, dass viele sagen, wenn ich jetzt irgendwie einen therapeutischen Prozess gehe, ich habe Angst, dass ich dann was verliere auch. Ich habe allerdings noch nie jemanden sozusagen entlassen, der dann sagte, und jetzt habe ich keinen Zugang mehr zu meiner Kreativität. Zum Beispiel Therapie bedeutet ja auch nicht, dass ich danach, ich sag mal, langweilig bin, ja, oder nicht mehr ich selbst, sondern es geht darum, dass ein bestimmter Leidensdruck weggeht, der zum Beispiel jetzt in einer ganz krassen Version wie bei Kurt Cobain in dem Fall zum Suizid führt. Und Katy Perry hat auch mal gesagt, dass es die größte Lüge ist, dass man sozusagen als Artist leiden muss.
Ich habe den Verdacht vorhin schon geäußert, dass wir vielleicht in einer achtsameren Zeit leben. jetzt als zum Beispiel vor 30 Jahren oder vor 50. Würde das mal an meinen Beobachtungen festmachen, dass im Internet ja praktisch ununterbrochen Menschen auch ihre psychischen Erkrankungen und Diagnosen öffentlich machen, dass das besprochen wird, dass immer für Aufklärung gesorgt wird. Würden Sie dazu stimmen, als Profifrau, dass das Klima ein anderes geworden ist, dass diese Dinge viel, viel weniger tabu sind, dass es eigentlich sogar fast schick ist und so ein bisschen zur Persönlichkeit dazugehört, mit sowas an die Öffentlichkeit zu gehen?
Also es hat eine totale Veränderung gegeben. Es wird viel offener darüber gesprochen. Ich habe ja immer schon gesagt, also die Zugänge zu Informationen, die Psychoedukation ist sehr viel besser. Ja, und dass da sozusagen jetzt an mancher Stelle so ein Trend draus resultiert, gucke ich durchaus auch kritisch an, bin aber auch ein Stück weit nachsichtig, weil ich denke, ja, und wenn eine Person meinetwegen, weil sie irgendwie jemanden auf Insta folgt oder irgendeinem Influencer oder Beispiel vielleicht auch Billie Eilish, obwohl ich der jetzt gar nicht unterstelle, dass sie da so ein Business draus macht. Aber wenn die Person davon hört und nur einmal googelt, wo in ihrem Umfeld irgendwie TherapeutInnen sitzen oder wo es Selbsthilfegruppen gibt oder andere Personen findet, die vielleicht ein ähnliches Leid haben, dann ist da ja viel gewonnen.
Vielen Dank, Anne Löhr, Psychotherapeutin mit einer Spezialisierung auf Menschen aus der Musikszene. Wer mehr dazu wissen will, es gibt in der ARD gleich zwei interessante Podcasts zum Thema Musik und seelische Gesundheit. Danke gut. Da spricht Miriam Davutwandi mit Menschen aus der Pop- und Kulturszene über psychische Probleme und Gesundheit. Und Fühl ich mit der Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl. Ein Videopodcast zu mentaler Gesundheit und den Problemen des Erwachsenwerdens. Beide finden Sie in der ARD Audiothek. It's better to burn out. Then fade away. Es ist besser auszubrennen, als langsam zu verlöschen. Das hört sich beim Erwachsenwerden romantischer an, als es sich anfühlt im Leben. Die Sicht der Therapeutin ist nüchterner, hilft aber vielleicht weiter als die Bewunderung für Menschen, die öffentlich zugrunde gehen. Aber vielleicht ist diese Bewunderung ja auch von gestern. Neil Young singt ja noch was in diesem Lied. Rock'n'Roll can never die. Rock'n'Roll kann niemals sterben. Stimmt das? Es gibt ja noch Rockmusik und es wird sie noch länger geben. Aber diese Mischung aus Weltschmerz und Aggressivität und die Bewunderung für Menschen, die das koste es, was es wolle, auf der Bühne verkörpern. Wenn da Kurt Cobain der letzte Messias war, dann warten wir schon ziemlich lange auf den nächsten. Und ist da nicht ein nüchterner Blick angesagt, wie ihn übrigens Nirvana schon in den frühen 90ern hatten? Die Teenage-Angst hat sich ausgezahlt für viele. Aber Rock ist, naja, nicht tot. Aber wie hat Frank Zappa damals vom Jazz gesagt? Er riecht ein bisschen komisch. Rock mit seinen Macho- und Softie-Helden ist jetzt ja doch eher was für alte und mittelalte Leute. Und auch dazu gibt es Empirie.
Zum ersten Mal in der Geschichte der US-Charts wurde 2017 Rock als meistgekauftes Genre abgelöst. Einer Studie zufolge hatten zur Jahresmitte R&B und Hip-Hop mit insgesamt 25,1% den größten Anteil am Konsumkuchen, gefolgt von Rock mit 23%.
Das teilt der Musikjournalist Stefan Rehm mit. Und er hält es nicht nur für ein wirtschaftliches, sondern auch für ein künstlerisches Symptom.
Die großen Bands auf den Festivals verwalten nur noch ihr Erbe. Foo Fighters, Muse, Green Day und die noch älteren Aerosmith bis hin zu den Rolling Stones. Es gehen da wenig Impulse auf die Musik aus.
Und von Nirvana? Die werden durchaus noch gehört, aber in Ausschnitten, sagen wir. Smells Like Teen Spirit und Come As You Are werden viel gestreamt, sonst eher wenig. Und es gibt natürlich weiter Bands, die mit verzerrten Gitarren und düster poetischen Texten den Soundtrack zum Erwachsenwerden liefern. Aber in der Jugendkultur dominieren eindeutig andere Genres. Hip-Hop, R&B und Pop. Und Taylor Swift ist ja nun alles Mögliche, aber bestimmt nicht Grunge. My only one. Schauen wir also aus einer schönen, neuen, achtsamen, bunten Welt wehmütig auf die Zeit zurück, als mit Kurt Cobain der letzte Rockheld abtrat? Lieber nicht, denn dann verpassen wir doch zu viel. Der Stil ist ein anderer, aber in der Musik werden heute ganz ähnliche Dinge verhandelt wie damals in der Rockwelt. Wie die sensiblen Anti-Machos im Indie-Rock sind auch im Rap männliche Gegenfiguren zu den dominierenden Übermännern aufgetaucht. Und auch rappende Frauen, obwohl das am Anfang selbst für die Produzenten kaum vorstellbar war. Tanz an der Stange, du, guckst mir gern dabei zu. Ich liebe diesen
diese Blicke und ich kenne kein Tabu.
Provokante Texte, harte Punchlines, so rappt Kitty Cat. Sie nennt sich selbst Deutschrap Mama. Seit fast 20 Jahren im Geschäft ist sie eine der ersten Rapperinnen Deutschlands.
Ich habe 20 Jahre für Anerkennung gekämpft, ja. Aber jetzt schreiben mir die Leute, ey, du bist eine Rap-Legende. Wenn die Leute sagen Queen of Rap, dann habe ich mir das anscheinend erarbeitet.
Katharina Löwel, das ist Kitty Cats bürgerlicher Name, wurde in Ost-Berlin geboren. Sie wächst in Augsburg auf. Schon als Kind ist sie laut. Passt nicht ins idyllische Kleinstadtleben. Zuflucht findet sie im amerikanischen Hip-Hop. Kitty Cat will rappen. Damals in Deutschland und Europa gibt es aber viel Gangster-Rap, der Frauen meist zu Sexobjekten degradiert. Kitty Cat rappt selbstbestimmt. Der Sexismus der Männer, ihre Waffe.
Wieso bin ich kein Typ? 10.000 Frauen werden in mich verliebt.
In den 2000ern ist sie die einzige Künstlerin beim Label Agro Berlin. Zu hören auf vielen Songs. Die gleiche Anerkennung wie ihre männlichen Kollegen, Fehlanzeige, es gibt keine Fotos oder Videos von ihr.
Agro Berlin hat mich ja 3 Jahre versteckt gehalten. Ich war nur im Studio und zu Hause. Ich durfte ja auch nicht raus, damit keiner checkt, dass ich bin.
Der Sexismus in der Hip-Hop-Szene hat ihr eine harte Schale verpasst.
Ich habe auch das Gefühl, dass keiner mich richtig gecheckt hat. So, ich bin halt eine toffe Braut, 1,81 Meter, breite Schultern. So, Leute haben Respekt, wenn ich in den Raum reinkomme.
Heute kann sich Kitty Cat auch weicher zeigen. Ihr neues Album, Eine Frau, ein Wort, ist eine Hommage an sich selbst und die Frauen.
Ich hatte einen Traum und hab nie aufgegeben, ich hab daran festgehalten.
Im Gegensatz zu Kitty Cat gehört Laila Bo zur jüngsten Generation von Rapperinnen. Laila mixt Hip-Hop mit R&B, Soul und Trap.
Sie ist Phyllis, Phyllis, Killis, Fick bis dreimal, mache Millis, Track Designer, Baby.
Erste Songs veröffentlicht sie 2019 auf Instagram ganz ohne Label. Ein Jahr später erscheint ihre Debütsingle Chopper.
Sag mir nur wo und ich finde zu dir, aber stehst du vor mir, willst du nicht diskutieren?
Aufgewachsen in Münster als Tochter eines Gambiers und einer Deutschen sucht Laila nach ihrer Identität, auch mit Rap.
Musik löst halt in mir was aus, was mich grundsätzlich empowert. Also wenn ich einen coolen Song höre, dann geht's mir dabei gut und dann schöpfe ich daraus Kraft.
In ihren Songs und Videos spielt sie offen mit Hip-Hop-Klischees, rappt selbstbewusst über Sex und Weiblichkeit. Ihre Lyrics schreibt sie dabei immer selbst. Da kommen viele Männer im Business manchmal nicht hinterher, erzählt sie. Laila merkt aber auch, dass sich in den letzten Jahren etwas in der Musikindustrie getan hat.
Zum einen trauen sich Frauen mehr. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass es heutzutage schon fast so ein bisschen ist, wie als gäbe so ein Druck, irgendwie sich auf eine bestimmte Art und Weise zu zeigen oder sich beispielsweise feministisch zu positionieren oder nicht zu sehr den traditionellen Rollenbildern zu entsprechen, weil wir sind doch so viel weitergekommen und sowas alles.
Deutschrap ist offener geworden und trotzdem kämpfen Künstlerinnen wie Kitty Cat und Laila Bo immer noch um Respekt und Anerkennung. Beide Frauen sind sich aber einig, die Zukunft des Hip-Hops ist weiblicher als je zuvor.
Ein Stück von Mandana Barre-Fourouche. Das Material stammt aus der Arte-Kultursendung Twist. Titel Queens of Rap, Frauen verändern den Hip-Hop. Und die ist seit dem 5. April in der Arte-Mediathek zu finden. Noch so ein Unterschied zu den frühen 90ern. Alles ist digital verfügbar und das ist gut so. Denn da sind auch die Nirvana-Songs zu finden. Nicht nur Smells Like Teen Spirit und Come As You Are.
Would you like to hear my voice? Sprinkle with emotion.
Wenn du meine Stimme hören willst, bestreut mit Gefühlen, dann wäre so eine Nirvana-Session mit eigener Playlist vielleicht eine gute Art, sich an Kurt Cobain zu erinnern. HR Infokultur ist zu Ende. Sie können die Sendung jederzeit in der ARD-Audiothek abrufen und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Rainer Dachselt.